Ja, wir bleiben am See Genezareth, wo wir mit Kafarnaum und Tiberias waren, sehen jetzt aber Traditionen, die später bezeugt sind. Wir waren ja bis jetzt bis maximal in die byzantinische Zeit gekommen, jetzt kommen wir bis in die Kreuzfahrerzeit. Und es sind auch Traditionen, die eigentlich nur noch bruchstückhaft erhalten sind, die man sich fast mehr durch Vermutungen zusammensuchen muss. Ich hoffe, dass die Texte nicht allzu verwirrend sein werden. Und sie haben auch schon heilige Orte, die auch heute noch existieren, aber die nicht so im Zentrum stehen. Ich denke aber, sie sind doch sehr spannend, weil sie auch zeigen, wie Traditionen von heiligen Orten sehr dazu geeignet sind, zwischen Religionen hin und her zu wandern. Und eigentlich der Ort wichtiger ist als die Religion in gewissem Sinne, könnte man sagen. So wie wir auch de facto aus Schilderungen wissen, eigentlich bis 1948, bis zur Gründung des Staates Israel, war es gerade in Galiläa, aber teilweise auch in Jerusalem so, dass die großen Feste der heiligen Orte von allen Religionen gemeinsam gefeiert worden sind. Und dass man das wirklich als ja eben lokale Ereignisse, an denen alle Anteil haben, gesehen hat. Und ich denke, was uns auch deutlich werden kann bei dem, was wir heute sehen, dass wenn man heilige Orte verstehen möchte, dass die völlig falsche Frage ist zu fragen, ist das denn wirklich da geschehen? Denn wir werden hier von Orten, von Gestalten hören, die in die Exodus-Tradition, in die Landnahmetradition gehören. Und die biblische Schilderung selber situiert diese Orte weit weg vom See Genezareth. Und das hat trotzdem nicht gestört, auch diesen Orten, über die wir, mit denen wir uns heute beschäftigen, mit diesen Traditionen zu verbinden. Also es geht wirklich mehr um das, was man daraus spirituell mitnehmen kann, sozusagen, als um die Frage der historischen Faktizität. Sehen wir uns zunächst mal an, wie das heute aussieht. Ja, hier haben wir den Blick auf die Ausgrabung der Stadt Magdala, etwa 5 Kilometer südlich von Kafarnaum. Und weiter oben im Bild sieht man auch schon die ersten Ausläufer von Tiberias. Also Magdala liegt so etwa auf halber Strecke zwischen Kafarnaum und Tiberias und ist im Neuen Testament die Heimat der Maria Magdalena. Und dass eine Maria, eine Miriam, was mit dem See Genezareth zu tun hat, werden wir auch noch weiter sehen. Und rechts im Bild sieht man eben auch die Ausläufer des Arbel, die, wenn ich die moderne Straße wäre, eigentlich bis direkt an den See gingen. Warum man auch in der Zeit Jesu, wenn man von Magdala nach Tiberias wollte, wo eben gerade der Arbel sich dazwischen schiebt, ist man mit dem Schiff gefahren und durchaus nicht am Seeufer entlang gegangen, was wesentlich komplizierter gewesen wäre. Und natürlich, das ist ein Foto aus dem Sommer, wo man natürlich auch sieht, dass auch in Galiläa, was nicht bewässert oder bepflanzt ist, natürlich ausgetrocknet ist. Was wir im Moment das Foto sehen, ist noch nicht der neueste Zustand, denn inzwischen ist auch ein großes Pilgerhaus auf der Ausgrabungsstätte errichtet worden. Das ist hier, was noch hier nur in Grundzügen zu sehen ist. Das ist inzwischen fertig. Und was eben besonders wichtig war bei diesen Ausgrabungen von Magdala, ist auch eine Synagoge aus der Zeit Jesu, die eben auch nochmal beweist, zusammen mit den Mikvaot, den Ritualbädern, die man in Magdala gefunden hat, wie jüdisch die Umgebung am Westufer des See Genezareth geprägt war. Und man hat eben auch wirklich an dieser Stelle selber diesen Stein gefunden, ziemlich in der Mitte des Sitzecks der Synagoge, und viele wollen es interpretieren als den Stein, auf dem man die Torarolle zum Lesen gelegt hat. Wirklich beweisen kann man das nicht. Wenn wir davon weitergehen, sozusagen jetzt von oben betrachtet, sieht man hier das Arbelgebirge, wirklich ein schroffer Abfall, mit dem See Genezareth, auf der anderen Seite bereits das Ostufer des See Genezareth, die Golanhöhen. Und das ist der Blick mehr in Richtung des Nordwestufers vom Arbel aus, wo auch eben das moderne Migdal, das den Namen des Magdala übernommen hat, im Hintergrund zu sehen ist. Ja, das hier ist nochmal das Arbeltal, das sich eben zwischen dem Arbelberg und dem Nachbarberg hindurchzieht und durch das man dann an den See gelangen kann. Oberhalb des Tales liegt eben das heutige Heiligtum von Nabi Shuaib. Also Nabi ist das arabische Wort für Prophet. Der Prophet Shuaib, der arabische Name für den Schwiegervater des Mose, Jitro, der heute ein drusisches Heiligtum ist, eigentlich das wichtigste Heiligtum, das die Drusen haben. Wir werden nachher noch sehen, es ist dieser Ort, der im Mittelalter eben auch mit dem Grab des Josua verbunden worden ist. Ob der da schon so genau ausgesehen hat, ist noch eine ganz andere Frage. Das Gebäude ist meines Eindrucks ja relativ neu, aber die Tradition ist alt. So sieht es von näher aus. Und das ist auch wirklich die große Wallfahrt, die die Drusen im April unternehmen. Das ist ein mehrtägiges Fest, das bei Nabi Shuaib gefeiert wird und eigentlich das einzige große Fest, das sie haben. Und so sieht der Grabraum eben modern gestaltet aus. Also das ist der eine heilige Ort, der existiert und direkt daneben befinden sich die Hörner von Chittim oder von Hattim, wie es auch manchmal ausgesprochen wird. Man kann es ja auf dem Bild so ein bisschen erkennen, die werden Hörner genannt, weil das eben so zwei Hügelkuppen sind, die aus der Ebene hervorschauen. Und das ist eben der Ort der berühmten Schlacht von Chittim 1187, wo die Kreuzfahrer von Sultan Saladin besiegt worden sind und damit Saladin der Weg nach Jerusalem freistand. Das wird gleich auch nochmal in einer der Quellen, die wir haben, erwähnt. Das liegt also direkt daneben. Und dann eben verschiedene Gräber von Frauen, die mit dem Exodus zu tun haben, werden auch gleich in den Quellen erwähnt werden. Und heute liegt eben am oberen Stadtrand von Tiberias, wie man sieht, in einer Gegend, die nicht gerade die vornehmste ist, sondern auch das Gebäude selber ist relativ bescheiden. Aber das ist eben das aktuelle Grab der Mütter. So sieht der Innenraum aus und eben auch eine Synagoge daneben. Und hier sind eben die Namen der Frauen, deren Gräber dort heute verehrt werden, aufgeschrieben: Bilha und Silpa, die beiden Nebenfrauen Jakobs, die Mägde von Lea und Rachel, Jochebed, die Mutter des Mose, Zippora, seine Frau, Elischeva, die Frau des Aaron und Abigail, und das ist mir wirklich am allerunklarsten, wie sie da hingekommen ist, die zweite Frau Davids, die deren Geschichte ja eigentlich südlich von Hebron spielt, mit ihrem Mann, der ziemlich gewalttätig ist und David kein Lösegeld zahlen wollte und daraufhin schließlich auch stirbt und Abigail dann, die es geschafft hat, sich selber zu retten, zur Frau Davids wird. Also das sind die Frauen, die heute, deren Gräber heute verehrt werden. Und vielleicht könnte man sagen, das sind alles so Frauen, die eher Nebenfiguren in der biblischen Geschichte sind. Und offensichtlich ist der Wunsch da, auch ihnen eine Erinnerung zu geben. Und dass das gerade in Tiberias geschieht, ist vielleicht auch nicht so zufällig, weil Tiberias, wir hatten es schon ein bisschen gesehen, ja voll ist von Gräbern von wichtigen Rabbinern. Eigentlich logisch ist, dass da noch weitere Gräber dazukommen. Soll ich noch ein paar Worte zu den Drusen sagen oder ist mehr oder weniger bekannt? Ja, schon besser. Schon noch die Drusen als eine Religion, die im 11. Jahrhundert entstanden ist, aus dem schiitischen Islam in Ägypten. Damals regierte in Ägypten die fatimidische schiitische Dynastie, und zwar eben etwa um 1000 rum der Kalif al-Hakim. Und in der schiitischen Tradition ist es ja so, dass die Imame, die eigentlich als die rechtmäßigen Nachfolger des Propheten Mohammed gelten, dass die eine besonders hohe spirituelle Autorität haben und auch der letzte Imam, der verschwunden ist, eigentlich dessen Wiederkehr als Messias erwartet wird. Und ja, ihm fast wirklich eine Rolle als Mittler zwischen Gott und Menschen zugeschrieben wird. Das kann man im Judentum fast vergleichen, habe ich vor kurzem gelesen, auch einen ganz interessanten Vergleich mit den chassidischen Rebben im Judentum, die ja auch eine Autorität haben, dass sie gefragt werden bei allen Entscheidungen im Leben. Also, und aufgrund dieser ohnehin schon sehr des hohen Ansehens, dass die schiitischen Kalifen hatten, kam es dann auch dazu, dass Al-Hakim als wirklich Offenbarung Gottes gesehen wurde von einigen und darauf eigentlich basiert die drusische Religion eben Al-Hakim als eine der Emanationen Gottes, wenn man so sagen will, zu sehen, von denen es eben auch frühere gegeben hat. Und relativ schnell ist das dann auch eine eigene Religion geworden. Also weder die Drusen selber noch die Muslime sehen sie als eine muslimische Gruppe, sondern sie gelten als eigene Religion, die also in Ägypten eben, wo der Kalifenhof war, begonnen hat. Aber auch weil sie als eine nicht rechtgläubige Gruppe verfolgt wurden, haben sie sich dann schließlich zurückgezogen, hauptsächlich in den Libanon und Syrien. Und es entwickelt sich dann bei ihnen auch die Tradition, dass man nicht Druse werden kann, sondern nur als Druse geboren werden kann, wo also auch von daher die Möglichkeit der Ausbreitung der Religion relativ begrenzt ist. Es hat auch etwas zu tun mit dem Glauben an die Wiedergeburt der Seele, dass wenn ein Druse stirbt, die Seele in einem neugeborenen Kind wiedergeboren wird. Die Drusen haben ihre heiligen Schriften eben von den Verkündern, die zur Zeit Al-Hakims aufgetreten sind und etwas später. Die gelten eigentlich als Geheimschriften, die nicht jedem zugänglich sind. Das heißt, jeder Druse auch, oder Drusin, ist auch bei Frauen möglich, muss sich eigentlich so im Alter des religiösen Mündigwerdens entscheiden, ob sie nun wirklich sich vertiefen wollen in das Ganze. Oder ob sie zwar nominell Drusen sind, aber eben nicht in diese Geheimnisse einsteigen, was bei den meisten der Fall ist. Diejenigen, die diese Schriften wirklich studieren, sind die Minderheit. Und die sind auch, wie wir es vorhin in dem Foto sehen konnten, die sind auch durch eine spezielle Kleidung gekennzeichnet. Die Männer tragen diese Turbäne und schwarze Pluderhosen. Die Frauen tragen auch schwarze oder dunkelblaue Kleider und einen langen weißen Schleier, der das Gesicht offen hält. Und natürlich die westliche Forschung hat inzwischen Zugang zu diesen Schriften. Das hat man schon im 19. Jahrhundert gefunden. Es gibt auch teilweise Übersetzungen, ich glaube weniger ins Deutsche, aber ins Französische, ins Englische gibt es einige Übersetzungen, sodass man da einiges ja nachlesen kann. Es ist ansonsten eine Religion, die so gut wie keine Feiertage, auch so gut wie keine Riten hat. Es ist wirklich mehr sich das Treffen zum gemeinsamen Studium der Schriften. Und in dem Sinne ist eben diese Wallfahrt zu Nabi Schweib so wichtig, weil das eigentlich das einzige wirkliche Fest, das die Drusen haben, ist. Und sie leben eben bis heute, wie ich vorhin sagte, im Libanon sind sie eine wichtige Gruppe, in Syrien auch, und deswegen auch auf dem Golan, der seit 1967 von Israel besetzt ist. Also die fünf syrischen Dörfer, die es da noch gibt, sind eben von Drusen bewohnt. Auf dem Golan gibt es auch ein drusisches Heiligtum. Und eben im Staat Israel seit 1948 befindet sich auch eine drusische Bevölkerung, die einerseits im Karmelgebirge und andererseits relativ an der Nordgrenze nahe zum Libanon lebt. Und diese Drusen, die seit 1948 in Israel leben, die sind auch israelische Staatsbürger. Und im Gegensatz zu anderen arabischen Staatsbürgern sind sie auch verpflichtet, im Militärdienst zu tun und haben sogar 1948 schon während des Krieges zum größten Teil auf der Seite der Israelis gekämpft. Das kommt einfach aus der Erfahrung der Drusen, die immer Minderheit waren. Man muss sich letztlich mit dem, der die Macht hat, arrangieren. Die Drusen auf dem Golan sind seit dem Gesetz über die Annexion des Golan 1981 zu festen Einwohnern Israels geworden und können die Staatsbürgerschaft beantragen. Haben von daher einen etwas anderen Status und Ja, mehr in Schlagzeilen war das größte Drusendorf auf dem Golanmarsch Tal Schams vor einigen Monaten, als dort die Rakete der Hisbollah mitten auf einem Sportplatz eingeschlagen war und die Kinder dort getötet worden sind. Da war nochmal auch wieder bewusst geworden, dass die Drusen eben auch hier das Schicksal aller im Krieg natürlich teilen. Ja, also so viel ein bisschen zu den Drusen. Ja, also das ist das, was wir heute haben, das Grab von Nabi Shuaib, Jitro, das von den Drusen verwaltet, behütet wird, und das Grab der Mütter, ein jüdisches Heiligtum, das ältere Traditionen aufnimmt. Sehen wir uns mal an, was wir in mittelalterlichen Reisebeschreibungen dazu hören. Die erste Quelle ist gar keine Reisebeschreibung, sondern eine Liste von Synagogen, die vermutlich aus dem 10. Jahrhundert stammt. Und da wird erwähnt die Synagoge von Josua bin Nun. Und da ist eben auch für das Weitere wichtig, im Hinterkopf zu halten, der volle hebräische Name von Josua ist Jehoshua. Wir werden nämlich noch mehrere Herren dieses Namens treffen, und von daher ist die Namensgleichheit wichtig. Es wird eine Synagoge von Josua bin Nun in Tiberias, die Schwarze Synagoge, genannt wird, ohne dass erklärt wird, warum denn ausgerechnet in Tiberias eine Synagoge nach Josua benannt ist. Eine schon wesentlich ausführlicher Beschreibung haben wir von dem muslimischen Perser Nasir Ikhusraf in seinem Reisebuch Safarname, der unter anderem eben auch die Gegend von Tiberias beschreibt. Er schreibt: Danach setzte ich meinen Weg in Richtung Süden fort und kam zu einem Dorf, das Khatira heißt. Vermutlich ist das das Kfar Chitim, was eben nahe bei Nabi Shuaib liegt, auf dessen westlicher Seite es ein Flussbett gibt und in ihm eine Süßwasserquelle, die aus dem Felsen herauskommt. Dem Dorf gegenüber wurde auf dem Felsen eine Moschee erbaut, in der es zwei aus Steinen gebaute Räume gibt und über ihnen auch eine Decke aus Stein. Die Tür der Moschee ist so klein, dass der Besucher kaum durch sie eintreten kann. Dort befinden sich nebeneinander zwei Grabsteine. Einer von ihnen ist von Shuaib, Jitro, und der zweite von seiner Tochter, die Moses Frau war. Die Leute des Dorfes tragen für die Moschee und für den heiligen Ort mit Hingabe Sorge, reinigen sie und halten die Lampen und ähnliche Dinge instand. Also wir sehen hier also, dass dieses Grab ein muslimisches Heiligtum ist, und tatsächlich wird auch Jitro Shuaib im Koran erwähnt, und zwar wird er als der Gesandte Gottes nach Midian, er wird ja in der Bibel der Priester von Midian genannt, erwähnt, der dort den Glauben an den einen Gott verkündet und doch durchaus nicht von allen angenommen wird. Das ist ein Modell, das im Koran häufig vorkommt, eine ganze Reihe von Gesandten, zu denen auch Noach zum Beispiel gehört, die im Laufe der Geschichte eben den Glauben an den einen Gott verkündet haben, aber auch oft angefeindet worden sind. Also in dieser Reihe erscheint auch Shuaib. Und in Sura 28 wird auch von der Heirat Moses in Midian erzählt, aber weder die Namen Jitros noch der Name Zipporas wird dort ausdrücklich erwähnt. Aber die Geschichte steht eindeutig vor dem Hintergrund der biblischen Erzählung von Mose in Midian. Ja, dann schreibt Nasir Khusraw weiter: Von dort kam ich zu einem Dorf, das Arbel heißt, auf dessen südlicher Seite sich ein Berg befindet und in dessen Mitte ein abgegrenzter Bereich, in dem sich vier Gräber von vier Söhnen Jakobs, den Brüdern Josefs, befinden. Von dort ging ich und sah einen Hügel und unter ihm eine Höhle. Und darin befindet sich das Grab der Mutter Moses, Jocheved, also schon eine Tradition für das Grab der Mütter, das wir heute haben. Und ich besuchte es. Danach ging ich hinaus und vor mir zeigte sich ein Tal, an dessen Ende sich ein kleiner See befindet. Also wahrscheinlich hat unser Reisender größere Seen gekannt, wenn er den See Genezareth hier als kleinen See bezeichnet. Und über ihm liegt die Stadt Tiberias. Auf der westlichen Seite von Tiberias befindet sich eine Moschee, die Jasmin-Moschee heißt und ein äußerst ansehnliches Gebäude ist. In ihrer Mitte befindet sich ein weiträumiges Podium und auf ihm einige Gebetsnischen. Um die Moschee herum wurden Jasminsträucher gepflanzt und nach ihnen wurde sie benannt. In einem Säulengang auf ihrer östlichen Seite befindet sich das Grab von Josua bin Nun. Also hier haben wir die zweite Erwähnung dieses Grabes, auch hier ohne Erklärung, wie es denn dahin kommt. Dann haben wir schließlich den Bericht von einem jüdischen Reisenden aus Deutschland, Petachia von Regensburg, der etwa um 1180 gekommen ist. Und der schreibt, ein sehr hoher Vulkan und weit von ihm entfernt das Grab von Nitai dem Arbeliten, ein Gelehrter, der in der Mishnah erwähnt wird, am Arbel. Und der Berg besteht aus Stufen, auf denen man hinaufsteigt. Und auf halber Höhe des Berges ist Josua bin Nun begraben. Und bei ihm Kaleb ben Jefunne. Das sind ja die beiden der 12 Kundschafter, die eben bei dem Versuch, das Land auszukundschaften, Gutes über das Land berichtet haben. Und bei ihnen entspringt eine Quelle guten Wassers aus dem Berg. Und bei den Gräbern sind ansehnliche Schreine gebaut. Und bei einem Schrein ist ein Schritt eingeschnitten, wie von einem Mann, der im Schnee geht. Das ist erkennbar. Und dies ist es, worauf der Engel getreten ist. Und das Land Israel tobte. Nitgaasch, da stimmt eben, dass der Vulkan ist ein Hargaasch. Da sehen wir nachher noch einen ausführlicheren Text zu. Es muss also auch erklärt werden, was Josua mit dem Vulkan zu tun hat. Und das Land Israel tobte nach dem Tod Josuas. Und da, also neben dem Grab Josuas, in Tiberias die Synagoge, die Josua bin Nun erbaut hat. Und nach einer anderen Handschrift von seinem Reisebericht heißt es dort, und in Tiberias gibt es eine Synagoge, und man sagt, dass Josua bin Nun dort gebetet hat, nachdem er den Jordan überquert hatte. Also damit habe ich eigentlich eine deutliche Aussage, dass nach dieser Tradition der Übergang über den Jordan unter Führung Josuas nicht bei Jericho stattgefunden hat, wie es ja in der Bibel steht, sondern offensichtlich bei Tiberias am See Genezareth. Und das ist eben so der erste Punkt, wo wir sehen, es spielt keine Rolle, was die geografischen Angaben der Bibel sind bei der Schaffung von heiligen Orten. Dann haben wir etwa zeitgleich einen Text von Al-Harawi, der Prediger in wichtigen Moscheen und Berater des Sultans Saladin und seiner Nachfolger war, der Anweisungen zum Kennenlernen der Pilgerziele geschrieben hat. Und der erzählt uns über Tiberias. In Tiberias gibt es eine Wasserquelle, die Jesus, dem Sohn der Maria, zugeschrieben wird. Und die Holzkirche. Und über diesen Ort gibt es eine wunderbare Geschichte, die Jesus, dem Sohn der Maria, mit dem Färber geschehen ist und im Neuen Testament erwähnt wird. Und dies ist das erste seiner Wunder, das sich zeigt. Das ist wohl irgendeine Umwandlung, was im Johannesevangelium von der Hochzeit von Kana und der Verwandlung des Wassers in Wein erzählt wird. Darauf bezieht er sich vermutlich. Wie genau die Traditionen sich geändert haben, hier ist schwer zu sagen. Ein Dorf, das Arbet, damit wohl Arbel gemeint heißt, und dort ist das Grab der Mutter Moses, des Sohnes Amrams, rechts vom Weg. Dort sind auch vier der Kinder Jakobs begraben, und hier erfahren wir jetzt auch welche von ihnen, nämlich Dan, Issachar, Sebulon und Gad. Chittim, und manche sagen Chutim, ist das Dorf, in dem sich das Grab Schwabes befindet, was wir jetzt auch zum ersten Mal hören. Und das Grab seiner Frau befindet sich auf dem Berg. Und manche sagen, dass sich das Grab Schwabes in Mekka befindet. Und Gott weiß das Richtige. In diesem Dorf fand die berühmte Schlacht von Chittim im Jahr 583, also der Hidschra der muslimischen Zeitrechnung, 1187 der christlichen Zeitrechnung stand. Und in ihr wurden die Könige der Franken, das ist die übliche Bezeichnung für die Kreuzfahrer, gefangen genommen und Jerusalem, die Küstenregion und Al-Uasem, die Grenzregion zwischen Syrien und Kleinasien, erobert. Also da sieht man auch, dass natürlich die aktuelle Geschichte sich ja auch eingeschrieben hat und die Schlacht von Chittim war ihm wirklich wichtig, um Saladin gerade den Weg nach Jerusalem und auch in weitere Teile des Landes zu erwähnen. Und wenn wir nachher hören werden, dass der Ort, das Arbeltal, eschatologische Konnotationen von endzeitlichen Ereignissen hat, wer will wissen, ob das nicht auch irgendwo im Hintergrund bei dieser Erwähnung steht. Dann haben wir auch noch mal zeitgleich einen jüdischen Reisebericht von Menachem HaChevroni, also heißt eigentlich der Mann aus Hebron, aber er stammte aus Frankreich. Und ich ging von Arbel zum Vulkan. Unterhalb des Berges befinden sich das Grab von Josua bin Nun Und das Grab vom Kalif Ben Jefunneh und die Ismailiten, also die Muslime, zünden auf ihnen Tag und Nacht Kerzen an. Also auch hier sehen wir wieder, wie es wirklich religionsübergreifend ist, dass man diese Orte heilig hält. Auch noch in derselben Zeit der Reisebericht von Schmuel Ben Shimshon aus der Provence. Manche sagen, dass dieses das Grab Josuas ist und manche sagen, dass es das Grab Jitros ist. Also es ist wirklich schon nicht mehr klar, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Traditionen. Und später in der Liste heiliger Orte aus dem 15. Jahrhundert hören wir dann von dem Grab von Jehoshua, eben auch derselbe Name, Ben Perachia, in Kfar Chitim. Also da hätte sozusagen das Josua-Grab ersetzt und dieser Jehoshua ben Perachia erscheint in der Mishna als der Partner von Nitai dem Arbeliten, von dem wir ja schon in einer der vorigen Quellen gehört haben, dessen Grab schon lange auf dem Nachbarberg verehrt wurde. Und auch das kann natürlich eine Rechtfertigung sein, auch sein Grab hier zu lokalisieren. Und ein weiteres Beispiel für die Verbreitung des Namens Jehoshua in seinen unterschiedlichen Varianten findet sich auch in einem viel älteren Text, wo nämlich die Wohnorte der Priesterabteilungen, also in der Zeit, nachdem der Tempel schon zerstört war, die wohl aus dem 2., 3. Jahrhundert stammt, ist. Und dort finden wir eine Abteilung, die Jeshua, also es muss sozusagen der Familienname dieser Priesterabteilung sein, die sich auch in Arbel befindet. Also wir haben ja eigentlich Josua bin Nun, Jehoshua ben Perachia und eine Priesterabteilung namens Jeshua und daneben noch eben die Tradition von Jitro bzw. Schweb und damit verbunden auch die Gräber von Zipporah, der Frau des Mose, und von Jochevet, der Mutter des Mose. Und ja, jetzt steht eigentlich die Frage da, wie kommt es dazu, dass diese Personen, die zum Teil ja mit Sicherheit nie ins Heilige Land gekommen sind, wie Jitro, Jochevet, Zipporah, oder wenn sie es gekommen sind, dann nach biblischer Erzählung an anderer Stelle, wie kommen wir dahin, dass wir sie hier in der Umgebung des See Genezareth lokalisieren können? Und die älteste Tradition, die wohl im Hintergrund steht, auch wenn sie in den Reisebeschreibungen hier jetzt gar nicht zum Ausdruck kam, ist wohl die Tradition von Miriams Brunnen, die sehr verbreitet ist in der rabbinischen Literatur. Und sie beruht darauf, dass in Numeri 20 der Tod Miriams in Kadesh, also es ist noch im Sinai, berichtet wird und es sofort danach heißt, und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und da kommt eben die Tradition, dass Miriam von den drei Geschwistern Mose, Aaron und Miriam diejenige war, die für die Wasserversorgung zuständig war. Und in dem Moment, wo sie gestorben ist, gab es kein Wasser mehr. Und das kommt schon an Text im babylonischen Talmud, im Traktat Taanit. Rabbi Yossi im Namen Rabbi Yehudas sagte, drei gute Ernährer hatte Israel. Und diese sind es, Mose, Aaron und Miriam. Und drei gute Gaben wurden durch sie gegeben. Und diese sind es, der Brunnen, die Wolke und das Manna. Der Brunnen dank Miriam, die Wolkensäule dank Aaron, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er als Priester der Wolkensäule, in der sich Gott offenbart, am nächsten ist. Und das Manna dank Mose. Als Miriam starb, verschwand der Brunnen, wie es heißt, und dort starb Miriam. Und danach steht geschrieben, und die Gemeinde hatte kein Wasser. Und dazu schreibt im Kommentar zu der Talmudstelle Rashi, der Brunnen Miriams, ein Felsen, aus dem das Wasser floss, und er rollte sich und ging mit Israel. Und dies ist der Felsen, den Mose schlug, was ja direkt an den paar Verse nach dem Tod Miriams berichtet wird, dass eben, weil das Volk nach Wasser schreit, Mose auf den Felsen schlägt. Und jetzt wird eben auch nach dem Kommentar von Rashi klar, warum Mose schlagen musste, denn er wollte sein Wasser nicht mehr für ihn fließen lassen, nachdem Miriam gestorben war. Also Mose war sozusagen nicht gut genug dafür, es musste Miriam sein, die für das Wasser sorgt, aber Rashi schreibt eben nur, der Felsen, der Brunnen Miriams rollte sich und ging mit Israel. Also diese Vorstellung, dass es das nicht ein Brunnen ist, der an einem bestimmten Ort liegt, sondern dass der ein begleitender Brunnen ist, der immer da ist. Und das wird dann schließlich eben auch ermöglichen, dass er im See Genezareth landet. Und das finden wir nämlich schon im Midrash Tanhuma. Das ist eine relativ späte Midrash-Sammlung, schwer zu datieren. 6., 7., 8. Jahrhundert kann natürlich schon ältere Quellen enthalten. Und das bezieht sich auf den Text, auf den Vers zu sehen von der Ödnis her. Das ist die Geschichte, die kommt nach dem Schlagen auf den Felsen, auch nach dem Tod Aarons. Und da wird erstmal, habe ich in der Fußnote unten hinzugefügt, den Text wird eigentlich einmal eine Liste von weiteren Reiseetappen gegeben. Nämlich, dass die Israeliten zunächst nach Be'er zogen, und das ist das hebräische Wort für Brunnen. Eben, dass der Brunnen ist, von dem der Ewige zu Mose sagte: Versammle das Volk und ich werde ihnen Wasser geben. Und dann wird auch das Lied des Brunnens dort, der sein Wasser heraufbringt, zitiert. Und dann von Mitbar ist auch die Frage, ob man das als Ortsname oder einfach als in der Bedeutung Wüste verstehen soll, nach Matana und von Matana nach Nahaliel und von Nahaliel nach Bamot und vom Bamot zum Tal, das im Feld Moabs ist, auf der Spitze des Gipfels und er blickt über die Ödnis. Also der Midrasch übersetzt es etwas anderes zu sehen von der Ödnis her. Und hier passiert, es heißt ja eindeutig, dass es im Feld Moabs ist. Also Moab liegt gegenüber von Jericho, etwa 100 Kilometer südlich von Tiberias. Und trotzdem sehen wir jetzt die Übertragung, zu sehen von der Ödnis her, das betrifft den Brunnen, der sie begleitet hat, bis er im See von Tiberias verborgen wurde. Und jeder, der von der Ödnis her schaut, sieht etwas wie den Mund eines Ofens im See. Dies ist der Brunnen, den man von der Ödnis sieht. Und der Midrash Leviticus Rabbah schreibt noch ausführlicher dazu. Es wird von einem Aussätzigen erzählt, der hinunterging, um im See von Tiberias zu baden. Und es geschah, dass er Miriams Brunnen sah und geheilt wurde. Wo befindet sich Miriams Brunnen? Rabbi Chiya Ba'aba sagte, es heißt zu sehen von der Ödnis her, dass jeder, der auf den Gipfel des Berges in der Ödnis steigt und ein kleines Sieb im See von Tiberias sieht, das ist der Brunnen Miriams. Rabbi Jochanan ben Maria sagte, die Rabbinen nehmen an, dass er sich direkt gegenüber dem mittleren Tor des alten Heiligtums von Seringit befindet. Ich habe nicht herausfinden können, was dieses Seringit ist. Und schließlich machen wir noch einen Schritt weiter im Midrasch zu den Psalmen, zu sehen von der Ödnis her, Rabbi Chiya Ba'aba sagte, jeder, der auf den Berg Mabo, und wahrscheinlich ist damit der Berg Nebo, auf dem Mose gestorben ist, nach der biblischen Erzählung, steigt und eine Art Sieb im See von Tiberias sieht, das ist der Brunnen Miriams. Und wenn man nämlich auch den Bericht, das ist jetzt in der Fußnote, den Bericht in Deuteronomium 34,1 sehen, dort heißt es ja, und Mose stieg aus den Steppen Moabs hinauf auf den Berg Nebo, auf die Spitze des Gipfels. Das ist genau dieselbe Formulierung wie die, die wir vorher in Numeri hatten und die mit dem Brunnen Miriams verbunden wird. Und dazu schreibt Elchanan Reiner, im Grunde genommen, das ist dessen Artikel, auf dem alles, was ich hier präsentiere, mehr oder weniger beruht. Der schreibt hier zu dem Psalmenkommentar: Die Predigt hat also eine Verbindung zwischen dem Ort von Moses Tod und dem Verbergen des Brunnens geschaffen. Und so die beiden mythischen Symbole für das Ende der Wüstengeneration, ebenso wie die Grenze zwischen der Wüste und dem verheißenen Land, passend miteinander verbunden. Ja, und dazu kommt ein interessanter Vergleich, den ich mal mündlich gehört habe. Wir haben ja am Ende des Johannesevangeliums die Erscheinung des auferstandenen Jesus am See von Tiberias, wo man erst noch die Jünger, die schon nicht mehr erwarten, dass er wiederkommt, Fische fangen gegangen sind, nichts finden und dann eben Jesus am Ufer sehen und er sie auffordert, nochmal fischen zu gehen. Und dann heißt es, dass sie 153 Fische fanden. Und die Frage ist natürlich, warum gerade 153? Zahl, die nicht aus irgendwelchen symbolischen Zahlen zusammengesetzt ist. Und wenn man den Zahlwert, im Hebräischen hat ja jeder Buchstabe einen Zahlwert, wenn man den Zahlwert des Wortes Hapisgar ausrechnet, kommt man genau auf 153. Das ist nämlich das H, also die Vokale muss man weglassen. Das H steht für 5, das P steht für 80. Das S ist ein Tzamach für 60, das G für 3, und ich hätte jetzt, wenn ich es umgeschrieben hätte, eigentlich nach dem A müsste noch mal ein H kommen, das wird dann, ist dann noch mal 5, und auf die Weise kommt man auf 153. Also ist auch zumindest hier, ich habe hier gerade Widerhall. Ja, ich glaube, es ist in Ordnung. Ist zumindest eine interessante Parallele zu sehen, wie an dieser Stelle, wo die jüdische Tradition offensichtlich den Tod des, oder eine jüdische Tradition, nicht unbedingt die, eine jüdische Tradition den Tod des Mose und den Brunnen der Miriam an den See Genezareth verlegt hat, im Johannesevangelium offensichtlich darauf angespielt wird. Und eine gewisse Parallele ist ja, dass ebenso wie es nach dem Tod Mose irgendwie weitergehen muss. Und ja auch das Amt des Mose, das Volk zu leiten, an Josua übertragen wird. So wird ja, endet das Johannesevangelium ja auch damit, dass Jesus dem Petrus die Verantwortung für die weitere Leitung der Gemeinde übergibt. Also die Situation des Verschwindens der bisherigen Führungsgestalt und das Einsetzen eines Nachfolgers ist also auch nochmal parallel. Ja, und dann haben wir schließlich noch als Abschluss dieser Erzählung vom Brunnen der Miriam eine Reisebeschreibung von Jakob HaKohen, auch aus dem 12. Jahrhundert. Der See Genezareth ist süß wie Honig. Der Jordan durchquert ihn, was natürlich stimmt, denn der See Genezareth ist eigentlich nichts mehr als eine Ausbuchtung des Jordan, und darum kann man eben auch hier die Durchquerung des Jordan festmachen. Der Brunnen Miriams befindet sich in ihm. Wenn die Sonne zur Mitte des Tages auf den Berg Karmel scheint, erscheint er wie ein Rad, erhebt sich 25 Kub und senkt sich wieder. Wie ich es gesehen habe, so habe ich es niedergeschrieben. Hier ist eben auch gerade nochmal die Erwähnung des Karmel wichtig. Das ist nicht der Berg Karmel bei Haifa, der am Mittelmeer liegt, sondern es gibt offensichtlich oder gab einen gleichnamigen Berg, der sich in der Nähe von Tiberias befunden hat. Der kommt auch nachher nochmal in unseren Texten vor. Ja, vielleicht mache ich hier erstmal einen Einschnitt, sind danach Fragen, Anmerkungen zu. Sieht erstmal nicht so aus. Gut, dann ja doch, Frau Fricke.
Also ich hätte eine vorwiegende Frage. Hat man die Gräber je geöffnet und Leichname gefunden in den Gräbern oder sind die leer? Ich frage nur mal einfach.
Also wenn diese Grabaufbauten sind ja wirklich immer Aufbauten über dem Grab. Also
Ja,
das
das
ist
ist.
eigentlich klar. Also auch die großen Gräber, wie wir sie in Jerusalem haben, das Davidsgrab oder das Rachelsgrab oder die Gräber der Erzeltern in Hebron, das sind alles sogenannte Kenotaphe, was man sieht. Und dass die leer sind, ist klar. Natürlich wäre die spannende Frage, was ist da drunter in der Höhle? Aber das ist eben, ich denke, genau die Sicht von heiligen Orten. Man geht das nicht nachprüfen. Das wäre, also in Hebron hat man es mal, nachdem das 1967 erobert wurde, da hat man versucht, ein bisschen zu erkunden, was da unter dem Gebäude ist. Aber auch aufgrund der politischen Spannung hat man das nicht weiter groß ausgekundschaftet. Und also sozusagen Leute, die diese Gräber verehren, denen ist die Frage gleichgültig, könnte man sagen. Und
Okay.
ich glaube, hier in Galiläa eben, weil für sozusagen Leute, die das wissenschaftlich angehen, sowieso klar ist, dass diese Traditionen eigentlich keinen Sinn machen, war da auch wesentlich weniger Interesse daran, das nachzuprüfen. Und es geht hier wirklich um die Glaubenstraditionen, die damit verbunden sind. Und man sieht ja auch, das sind Traditionen, die sich über Jahrhunderte halten. Der Besitzer des Grabes kann sich sozusagen ändern, aber das Grab bleibt. Und das ist es eigentlich, was wichtig ist, was mit dem Ort verbunden ist. Frau Herret. Sie sind noch stumm geschaltet.
Jetzt ja, ne?
Ja, jetzt geht's.
Ja, okay, ne? Meine Frage ist, kann man feministische Aussagen mit Miriams Brunnen und Teilen dieser Schilderung verbinden?
Natürlich ist das ein Text, der heute Texte, die heute natürlich in dieser Richtung gelesen werden. Und eben auch zu sagen, es sind nicht nur Mose und Aaron, sondern auch Miriam hat eine Rolle gespielt. Da gibt es einen einzigen Vers beim Propheten Micha, der wirklich sagt, und ihr wurdet aus Ägypten herausgeführt von Mose, Aaron und Miriam. Das ist natürlich auch da ein Text, an dem man viel festmachen kann. Und ich denke eben gerade der erste Text aus dem Talmud, den wir hatten, wo von den drei Ernährern Israels, Mose, Aaron und Miriam, gesprochen wird, das öffnet natürlich wirklich die Tür zu sagen, auch Miriam hatte einen ganz entscheidenden Platz da. Und im Gegensatz zu ja, dem, wofür Mose und Aaron zuständig waren, wird eben Jahrhunderte später noch von ihrem Brunnen im See Genezareth gesprochen, dem auch heilkräftige Wirkung zugeschrieben wird. Und natürlich kann man das christlicherseits dann auch gerne verbinden mit der Maria von Magdala, die ja eben auch eine Namensvetterin der Miriam ist. Und auch da ist ja christlicherseits heute viel von Theologinnen entwickelt worden, um da auch feministische Ansätze zu machen. Also da ist wirklich ein weites Feld da. Und wie ich auch am Anfang schon sagte, als wir uns das Grab der Mütter angesehen haben, gerade auch Frauen, über die in der Bibel wenig erzählt wird, dass sie auch zumindest einen Ort, an dem sie verehrt werden, gefunden haben, zeigt ja auch, es ist eine Volksfrömmigkeit da. Und die meisten der Frauen, die dort beten, sind, würden sich sicher nicht als Feministinnen definieren, aber es zeigt eben schon, dass diese auch gerade eben in solchen Volksfrömmigkeiten die Frauen doch eine ganz große Rolle spielen. Und das Wichtige bei solchen Gräbern ist ja auch, in orthodoxen jüdischen Synagogen haben Frauen ja nicht die Möglichkeit, sich dem Toraschrein zu nähern. Aber einem heiligen Grab kann man sich nähern und es berühren. Und das ist ja auch bei den meisten dieser jüdischen Heiligengräber dann so. Das hatten wir beim letzten Mal auch bei dem Grab von Rachel gesehen, der Frau Rabbi Akivas, dass dann das ja auch oft so geteilt wird, dass der Kenotaph in zwei Teile geteilt wird, damit sowohl die Frauen als auch die Männer Zugang haben. Also da ist eine direkte Berührung mit dem Heiligen möglich, die in einer orthodoxen Synagoge im Normalfall nicht gegeben ist. Und von da ist das auch nochmal eine Möglichkeit, ja, wie den Frauen irgendwo auch einen Platz in der Frömmigkeit gegeben wird. Anita.
Ja, dazu passt im Grunde genommen ja auch, also einerseits, dass der Aussatz Miriams, das war ja die Strafe, und dass hier auf der anderen Seite jetzt der Aussätzige geheilt wird, ist ja im Grunde genommen auch das Drehen dessen. Und dass Miriam, also in dem Moment, wo sie diesen Aussatz hat, das Volk sich weigert, weiterzuziehen, ist ja auch so ein Moment, wo im Grunde genommen das Volk, die Miriam, also darauf besteht, dass Miriam genauso Prophetin ist. Also das ist ja auch im Grunde genommen diese feministische Lesart, wo das Volk sich das zurückholt sozusagen.
Ja, schon feministisch ist das ja die Frage.
Ja, an die Parallele hatte ich jetzt noch gar nicht gedacht mit dem
Ja, schön.
Aussetzing, aber natürlich, es legt sich total nah.
Ja, sehr schön. Ja, ich denke auch.
Ja. Frau Fricke noch?
Ja, ich meine, dass ohne Miriam ja auch kein Moses gäbe. Die hat nämlich das Baby Mose gerettet und das im Wasser. Also sie hat ein Körbchen gemacht, so wird erzählt, ja, und den Mose gerettet. Und ich denke, dann passt auch schön dazu, dass sie das Wasser in der Wüste bringt, das auch lebensspendende Wasser, auch für Mose sogar. Und das finde ich eigentlich schon eine wichtige Sache, dass es eine ganz wichtige Frau ist in der Geschichte. Das
Ja, und
finde
dann
ich
könnte man
schön.
auch wirklich sagen, sie ist vom Anfang bis zum Ende mit dem Wasser verbunden. Das
Ja.
erste Mal, wo wir von ihr hören, wo sie Moses rettet, und bei ihrem Tod, wo das Wasser eben dann aufhört, weil sie
Ja,
stirbt. Das,
finde ich schön.
ja. Frau Herretschner, jetzt ist sie nochmal stumm geschaltet wieder.
Ich bin raus, ne? Bin jetzt,
ja, jetzt kann man sie hören.
Ja. Meine Frage ist, könnte man da nicht ein vertiefendes Seminar mal zu machen? Das geht so Richtung
ist auch eine Möglichkeit.
Ich sag mal, meine Freunde, Freundinnen, die sagen immer, das Alte Testament wimmelt nur so von Frauen, die eigentlich so emanzipatorische Ansätze haben. Und ich habe bislang gesagt, ich habe bislang nur eine oder zwei entdeckt. Da ist ja,
also unser Programm für 2025 steht schon, aber wir können das mal im Hinterkopf behalten. Aber zumindest werden wir im nächsten Jahr zwei andere wichtige biblische Frauen haben, nämlich zwei Reihen zu Esther und eine Reihe zu Ruth. Also von daher kann man sich zumindest in diese Damen ein bisschen mehr vertiefen. Aber es ist sicher, also, und es lohnt sich sicher, weil es sind ja auch, denke ich, diese Texte hier, die sind, denke ich, im christlichen Bereich so gut wie nicht bekannt, weil man eben auch wissen muss, wo man sie herholen muss. Und das wird sich sicher lohnen, da noch mal ein bisschen mehr zu machen. Ja, behalte ich im Hinterkopf.
Danke.
Ja, dann kommen wir jetzt aber trotzdem zu den Herren zurück. Jetzt haben wir zwar begriffen oder können uns ein bisschen vorstellen, dass es eben über den Brunnen Miriams gegangen ist, dass wir den Exodus und die Landnahme plötzlich nicht mehr bei Jericho, sondern am See Genezareth haben. Aber wie nun genau es zu dem Grab Josuas kommt und was mit dem verbunden ist, da zeigt sich noch einiges mehr mit. Also wir hatten ja schon in unserer ersten Quelle, nicht die erste, Entschuldigung, in der dritten von Petachia von Regensburg auf der zweiten Seite, der schreibt ja schon von dem Vulkan und von dem Toben des Volkes und von dem Schritt des Engels, den man sehen kann. Und das sind alles Dinge, die irgendwo eine Erklärung verlangen. Und schon der Midrasch zu Ruth, Rabase, das ist eben der Midrasch zum Buch Ruth, der kommt wahrscheinlich in das Buch Ruth, weil es hier auch um die Erweisung von Gutem geht. Und da gilt das Buch Ruth eigentlich als klassisches Buch für. Ich vermute, dass es deswegen der Text gerade in den Midrasch zu Ruth gekommen ist. Und da heißt es eben, weil Israel nachlässig war, Josua Gutes zu erweisen, wollte der Heilige, gepriesen sei er, die ganze Welt erbeben lassen. Dies ist es, eben der Vers aus Josua oder sein Begräbnis, und sie begruben ihn auf dem Gebiet seines Erbbesitzes in Timnath-Serach, das auf dem Gebirge Ephraim liegt, nördlich von Har-Gaasch. Rabbi Berechja und Rabbi Shimon im Namen von Rabbi Joshua ben Levi, wir haben die ganze Bibel durchgesehen und wir haben keinen Ort gefunden, der Har-Gaasch heißt. Und was meint Har-Gaasch? Dass die Israeliten tobten, Nitga-Aschu, anstatt Josua Gutes zu erweisen. Da wollte der Heilige, gepriesen sei er, die ganze Welt über ihre Bewohner erbeben lassen, wie es heißt, und es tobte Vatig-Asch und erbebte die Erde. Das Problem beginnt eigentlich mit dieser merkwürdigen Formulierung über das Begräbnis Josuas. Also, okay, er wird begraben in Timnath-Serach, das auf dem Gebirge Ephraim liegt. Aber warum heißt es nördlich von Har-Gaasch, wenn dieser Ort nirgendwo bekannt ist? Und heute im modernen Hebräischen ist Har-Gaasch auch wirklich einfach das Wort für Vulkan. Von daher bin ich mir nicht immer so sicher, ob ich es sozusagen stehen lassen soll oder mit Vulkan übersetzen soll. Aber genau auf diesem Ausbrechen eines Vulkans beruht eben die Erklärung dieses Wortes. Und zwar macht man das als Verb, dass die Israeliten tobten sozusagen, also dass sie sich nicht beeilt haben, nach dem Tod Josuas ihn ehrenvoll unter die Erde zu bringen, sondern sich mit anderen Dingen befasst haben. Und das wird eben als Toben bezeichnet. Und deswegen hat Gott sozusagen für ein Erdbeben gesorgt, damit sie begreifen, dass Josua anständig beerdigt werden soll. Das ist der Gedanke des Midrasch, der natürlich noch gar nichts mit unserem Josua-Grab bei Tiberias zu tun hat, denn der Denn gerade im biblischen Text wird ja gesagt, dass das im Gebirge Ephraim liegt. Und das Gebirge Ephraim ist um einiges südlicher, im Groben um die Stadt, heutige Stadt Nablus rum. Und es gibt auch einen Tor, es gibt sogar über zwei Orte, die in der Nähe von Nablus liegen, die mit Timnath-Serach identifiziert werden und wo auch heute ein Grab Josuas oder zumindest der Ort des Todes, des Grabes Josuas lokalisiert wird. Das eine widerspricht dem anderen sozusagen nicht. Aber von daher ist sozusagen mit diesem Vulkan ist die Josua-Tradition offensichtlich zum Arbel gewandert, wo eben dann der Petachia von Regensburg sagt, dass dort ein großer Vulkan ist. Der Arbel ist de facto kein Vulkan. Das ist auf dem Ostufer des See Genezareth gelegene Golanebene. Die ist eine vulkanische Ebene. Aber der Arbel ist eigentlich kein Vulkan. Aber da die Tradition von dem Erdbeben gewandert ist, kommt man auf die Weise wohl zu dem Vulkan. Oder er hat einfach den Namen eben aus dem hebräischen Text übernommen. Ja, aber es ist nicht nur aber wenn wir an das Erdbeben denken, müssen wir an einen anderen Josua denken, nämlich an Jesus, dessen Name ja eigentlich auch Josua ist. Das ist im Griechischen deutlicher. In den griechischen Texten und damit natürlich auch in der griechischen Bibelübersetzung, die die frühen Christen ja benutzt haben, heißt Josua Jesus. Und das ist also genau die griechische Variante des Namens Jesus. Und später die Kirchenväter, besonders Origenes, der Predigten zum Buch Josua geschrieben hat, für die ist sehr wichtig, diese Namensgleichheit von Josua ben Nun und Jesus von Nazareth. Und in der Wortwurzel steht ja auch der Retter. Und es gibt eine Menge allegorischer Interpretationen, die eben die Landnahme durch Josua als das Gewinnen des himmlischen verheißenen Landes durch Jesus letztlich interpretieren. Und wenn wir also in dem Sinne sagen, die beiden haben die gleichen Namen, dann wird uns bekommt auch eine neue Aktualität, was uns das Matthäusevangelium über Tod und Auferstehung Jesu erzählt. Und das ist etwas, was sich nur bei Matthäus findet. Die anderen Evangelien haben diese Details nicht. Matthäus 27 und 28. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang riss im Tempel von oben bis unten entzwei. Das berichten auch die anderen Evangelisten. Aber eben das Folgende ist eigenes Gut von Matthäus. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Die Gräber öffneten sich und die Leiber vieler Heiligen, die entschlafen waren, wurden auferweckt. Nach der Auferstehung Jesu verließen sie ihre Gräber, kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: Wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser. Nach dem Schabbat, beim Anbruch des ersten Tags der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Wenn wir jetzt diesen Text mit der Beschreibung von Petachia von Regensburg zusammenlesen, dann muss man eigentlich denken, Petachia muss in irgendeiner Form diese Tradition gekannt haben, also nicht notwendigerweise ein geschriebenes Neues Testament vor sich gehabt haben. Denn er schreibt ja nicht nur von dem Erdbeben, sondern er schreibt ja von einem Schritt wie von einem Mann, der im Schnee geht. Das ist erkennbar und dies ist es, worauf der Engel getreten ist. Und auch bei Matthäus haben wir einen Engel, dessen Gewand weiß wie Schnee war. Das ist schon mehr als auffällig, könnte man sagen. Und wenn wir dann auch noch den Fußtritt haben, ist dann ja die spätere christliche Tradition, die sich auf dem Ölberg in der Himmelfahrtskirche befindet, wo auch der Fußdruck Jesu bei der Himmelfahrt identifiziert werden. Also es sind eine Menge an Parallelen da, obwohl natürlich die Geschichte im Matthäus-Evangelium nach Jerusalem gehört und die Beschreibung von Petachia an den See Genezareth gehört. Aber wie wir gleich sehen werden, gibt es Traditionen, die das Erscheinen des Messias in das Arbeltal legen. Und im weiteren Verlauf werden wir auch sehen, dass es auch Traditionen gibt, die die Himmelfahrt Jesu in das Arbeltal verlegen. Da ist zunächst mal als jüdischer Text das Buch Zerubbabel oder es wird auch manchmal die Apokalypse des Zerubbabel genannt, weil es eben ein Buch ist, das die Ereignisse der Endzeit beschreibt, das normalerweise ins 7. Jahrhundert datiert wird. Eine Zeit, die sehr eschatologisch geprägt ist, weil es eben auch die Zeit ist, wo es den Persern gelungen war, das Heilige Land zu erobern. Um 614 rum, der byzantinische Kaiser Heraklius erobert es nochmal zurück. Gerade eben die Eroberung Jerusalems etwas. Genau diese apokalyptische Spannung ist auch in den ältesten Suren des Koran, der ja in dieser Zeit entsteht, zu spüren. Also in diese Atmosphäre gehört auch das Buch Zerubbabel. Und da wird eben auch, werden also eben die einzelnen Phasen, in denen der Messias auftreten wird, beschrieben. Und der Messias wird dadurch erkennbar werden, dass er den Stab, der in der Bibel Mose bekannt ist, aber hier als ein Stab, der von Anfang an da war, gesehen wird, dass er den bekommen wird. Und da heißt es eben, der Stab, den der ewige Chefzi-war, der Mutter von Menachem ben Amiel, vom Mandelbaum geben wird. Also Menachem ben Amiel ist im Buch Zerubbabel der Name des Messias. Der Name Chefzi-war erscheint im zweiten Buch der Chronik als Name der Mutter Manasses, des Königs von Juda, von daher vielleicht auch ein bisschen eine Anspielung an die Mutter des Messias. Und übersetzt bedeutet der Name Chefzi-war, ich habe Gefallen an ihr. Also der Stab, den der ewige Chefzi-war, der Mutter von Menachem ben Amiel, vom Mandelbaum geben wird, ist der Stab, der verborgen ist in Rakat, der Stadt Naphtalis. Das ist eine Stadt, die im Buch Josua im Bereich Naphtalis, zu dem ja auch die Küste des See Genezareth gehört, erwähnt wird. Dies ist der Stab, den der ewige Adam gegeben hat und Mose und Aaron und Josua und den König David. Dies ist der Stab, der ausschlug und blühte im Zelt durch Aaron. Das wird in Numeri 17 nach dem Aufstand Korachs gegen die Autorität von Mose und Aaron beschrieben, wo Korach sagt, eigentlich sind doch alle heilig und nicht nur ihr. Und danach, nachdem Korach und die übrigen Aufständischen von der Erde verschlungen sind, lässt Mose die Fürsten aller Stämme ihre Stäbe in das Bundeszelt bringen. Und am nächsten Tag ist es der Stab Aarons, der blüht. Und der wird ja eben mit dem Stab des Mose und einem Stab, der eigentlich schon seit den Zeiten Adams weitergegeben wurde, identifiziert. Aber irgendwann verschwand er dann. Es heißt dann nämlich, und Elihu ben Elazar verbarg ihn in Rakat, der Stadt Naphtalis, die ist Tiberias. Was im Übrigen heute archäologisch anerkannt ist. Es gibt auch einen Tell Rakat auf dem Gelände von Tiberias. Denn Tiberias selber, hat man ja gesehen, ist eine Stadt, die erst von dem Sohn des Herodes gebaut wird, aber eben eine biblische Vorgängerstadt ist Rakat. Das heißt, der Stab, der den Messias auszeichnen soll, ist in Tiberias verborgen. Und dann heißt es weiter, Menachem ben Amiel wird plötzlich kommen im ersten Monat. Das ist der Monat Nisan, am 14. Tag des Monats, dem Tag von Pessach. Also die neue Erlösung kommt am Datum der alten Erlösung. Und auf dem Arbeltal stehen, dass Jehoshua, dem Sohn Jehozadaks, dem Priester gehört. Der wird in späten Büchern der hebräischen Bibel erwähnt und war der hohe Priester nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil. In Sacharja 3,2 wird er als der Holzscheit, der aus dem Feuer gerettet wurde und aus dem Feuer des Exils, der Zerstörung. Und daraus erklärt sich vielleicht auch, dass in manchen Handschriften eben nicht Jehoshua, der Sohn Jehozadaks, sondern der Sohn des Zaraf oder des Nisraf, des Verbrannten genannt wird. Also Und von daher haben wir hier auch das Arbel-Tal mit einem Jehoshua, der weder Jesus von Nazareth noch Josua ben Nun ist, aber auch ein Jehoshua, der zum Arbel-Tal gehört, verbunden. Und Menachem ben Amiel wird zu den Ältesten und den Weisen sagen: Ich bin der Messias des Ewigen. Und die Ältesten werden ihn ansehen und ihn verachten. Und er wird zu den Toren Jerusalems gehen. Und Hephzibah, die Mutter des Messias, wird kommen und ihm den Stab übergeben, mit dem die Zeichen getan wurden. Sofort werden sie ihm glauben, dass er der Messias ist. Und am 21. des Monats, also der siebte Tag des Pessachfestes, wird Rettung des Ewigen für Israel sein. Und im zweiten Monat, im Iyar, am 18. des Monats, werden die Berge und die Hügel beben und die Erde und alles, was auf ihr ist, und das Meer und alles, was in ihm ist, zusammenbrechen. Und am 18. des Monats Sivan wird ein großes Beben im Land Israel sein. Da haben wir im Grunde genommen der 18. des zweiten Monats, wird in anderen Traditionen als der Todestag Josuas gesehen. Und damit haben wir auch wieder die Verbindung mit dem Erdbeben. Also hier haben wir zumindest eine jüdische Tradition, die das Kommen des Messias im Arbeltal verbindet und dieses Arbeltal auch mit einer Jehoshua-Tradition verbindet. Und dass ja auch die Evangelien zumindest teilweise ein Auftreten des Auferstandenen in Galiläa kennen, haben wir ja gerade schon am Ende des Johannesevangeliums gesehen, das ja mit der Erscheinung des Auferstandenen am See von Tiberias endet. Und Matthäus hat eigentlich auch alternativ zu Lukas, der es in Jerusalem lokalisiert, die Himmelfahrt Jesu in Galiläa, wo es dann nämlich am Ende des Matthäusevangeliums heißt, die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Also der Berg ist zwar nicht genauer lokalisiert in Galiläa, aber nach Matthäus findet die Himmelfahrt Jesu auf einem Berg in Galiläa statt. Und diese Situierung findet sich noch in weiteren Texten. Der erste Text, den wir haben, ist ein sehr für Christen nicht gerade angenehm zu lesender Text. Es ist die sogenannten Toledot Jeschu, heißt übersetzt die Geschichte Jesu. Das ist ein Korpus von Texten, die in unterschiedlichen Handschriften erhalten sind. Teilweise sind die Handschriften auch nicht ganz vollständig. Unterschiedliche Varianten. Aber was sie gemeinsam haben, ist, dass sie eigentlich eine Gegendarstellung zu den Evangelien sein wollen und die Figur Jesu eben nicht religiös als Sohn Gottes, als jungfräulich Geborenen deuten, sondern seine Geburt als unehelich sehen. Dafür gibt es auch schon Anhalte als Punkte in einigen Stellen im Talmud. Und ihm durchaus magische Kräfte, eben die Fähigkeit, Wunder zu wirken, anerkennen. Eine Zauberkraft, die er aber gewonnen hat, weil es ihm gelungen ist, sich auf unbefugte Weise den Gottesnamen, der in der jüdischen Mystik ja später auch eine wunderkräftige Wirkung hat, anzueignen und damit die Wunder zu tun. Und das ist eigentlich auch das, was schließlich zu seinem Tod führen wird, dass es gelingt, diese Zauberkraft durch Gegenzauber zu besiegen. Also das ist so die allgemeine Ausrichtung dieser Texte, die sich eben besonders auch auf die Frage der Geburt Jesu und das Ende seines Lebens beziehen. Der Text, der hier für uns interessant ist, eben von der Lokalisierung her, ist eine aramäische Handschrift und gerade die aramäischen Versionen gelten als die ältesten dieses Korpus, die eventuell vielleicht sogar schon aus dem zweiten Jahrhundert stammen. Ja, das ganze Geschehen eigentlich um Jesus wird, also auf seine Verurteilung hin, wird nach Tiberias verlegt und findet statt vor dem Kaiser Tiberius, der sozusagen auch hier nach Galiläa versetzt wird, zusammen mit Pilatus. Also es heißt dann, sie kamen vor ihn, also vor Tiberius, und brachten mit sich den Statthalter Pilatus und dann eben Gelehrte der Juden, Marinus den Ältesten, Rabbi Jehoschua ben Perachia, den wir ja vorhin auch schon mal hatten in Verbindung mit unserem Ort, und Rabbi Jehuda den Gärtner zur Stadt Tiberias zum Tor. Sie alle kamen vor den Kaiser Tiberius und nach ihnen kamen Johanan der Gerber und Jesus vor ihnen. Wer dieser Johanan der Gerber war, habe ich nicht herausgefunden. In dieser Stunde, und da wird vorher erzählt, dass Jesus der Tochter des Tiberius eine Jungfrauengeburt verheißen hat und sie ist dann auch schwanger, aber schließlich gebiert sie einen Stein, den Jesus dann aber nicht zum Leben erwecken kann und damit gilt seine Wundertätigkeit als Lüge. Also in dieser Stunde legten sie Eisen an sie und brachten sie nach Tiberias, bauten ein Kreuz für Johanan und hängten ihn daran in der fünften Stunde des Tages. Und danach beerdigten sie ihn. Danach brachten sie Jesus und wollten auch ihn hinrichten. Aber sobald er das Kreuz für seine Hinrichtung stehen sah, sprach er einen Zauberspruch und flog aus ihren Händen in den Himmel wie ein Vogel. Jehuda der Gärtner sagte zu Jehoschua ben Perachia: Soll ich ihm folgen? Er sagte zu ihm: Folge ihm und verzögere es nicht. In diesem Moment besann er sich, sprach den unauswirklichen Namen aus und flog hinter ihm her. Als der verruchte Jesus ihn sah, ging er und verbarg sich in der Höhle des Elia. Eine solche Höhle wird in 1. Könige 19 bei dem Gang des Elia zum Horeb im Sinai erwähnt. Nicht sehr wahrscheinlich, dass das gemeint ist. Wir werden beim nächsten Mal hier noch Elia-Traditionen am Karmel sehen. Vielleicht geht das eher darauf hin. Er sprach Zauberworte und schloss die Öffnung der Höhle. Da kam Rabbi Jehuda der Gärtner zum Eingang der Höhle und sagte: Eingang, Eingang, öffne dich, denn ich bin ein Bote des großen Gottes. Als der Eingang der Höhle dies hörte, öffnete er sich und der verruchte Jesus, das ist der Beiname, der Jesus zum großen Teil in diesem Text gegeben wird, und hier fehlt das Verb, sich wie ein Vogel, ein Hahn, ging und saß auf dem Berg Karmel. Das ist vermutlich genau derselbe Berg Karmel bei Tiberias, den wir schon in dem Text von Miriam hatten. Bis Rabbi Jehuda der Gärtner kam und ihn bei seinem Gewand griff und vor Rabbi Jehoschua ben Perachia brachte. Und sie hoben ihn hoch und richteten ihn auf dem Stumpf eines Kohls hin. Mir ist auch nicht klar, wie ein Stumpf einen Kohl haben kann. Das ist auch in diesen aramäischen Fragmenten etwas schwierig. Und bevor sie ihn an das Kreuz hängten, wusste er, was in der Schrift steht: Seine Leiche soll nicht über Nacht am Holz bleiben. Also die Vorschrift des Deuteronomium: Wenn jemand hingerichtet worden ist, muss man ihn vor Einbruch der Nacht abnehmen, um ihn nicht zu sehr zum Gespött werden zu lassen. In dieser Stunde schickte er und rief die Leute, die er getäuscht hatte, und sagte zu ihnen: Wenn ihr morgen kommt und mich nicht findet und auch nicht meinen Leichnam am Kreuz, bin ich in den Himmel aufgestiegen und ihr werdet mich nicht sehen. Und sie hängten ihn lebend ans Kreuz, steinigten ihn mit Steinen und er starb am Kreuz. Und sie wollten ihn nicht vom Kreuz abnehmen. Rabbi Joshua sagte zu ihnen: Sollten wir wegen des verruchten Jesus das Gebot der Schrift ändern, da geschrieben steht, seine Leiche soll nicht über Nacht am Holz bleiben? Sie nahmen ihn vom Kreuz und begruben ihn im Wasserkanal im Garten von Rabbi Jehuda, dem Gärtner. Als jene Leute, die er getäuscht hatte, kamen und ihn nicht am Kreuz fanden, schwärmten sie aus und fassten einige der Juden und sagten zu ihnen: Unser Herr Jesus hat uns die Wahrheit gesagt, dass die Juden sich mit Lügen abgeben. Wenn ihr ihn am Kreuz hingerichtet habt, wo ist sein Leichnam? Er ist wirklich in den Himmel gegangen. Sofort rief Pilatus Juda den Gärtner und sagte zu ihm: Der Leichnam Jesu, was habt ihr mit ihm gemacht? Rabbi Jehuda antwortete und sagte zu ihm: Mein Herr, der verruchte Jesus wusste, was in der Schrift steht. Seine Leiche soll nicht über Nacht am Holz bleiben. Und er führte sie, jene Männer, irre und sagte zu ihnen: Wenn ihr morgen kommt und mich nicht am Kreuz findet, sollt ihr wissen, dass ich in den Himmel aufgestiegen bin. Jetzt, wenn mein Herr es wünscht, werde ich ihm seinen Leichnam bringen, und ihn jenen Männern präsentieren, sodass sie wissen, dass es der verruchte Jesus ist. Und Rabbi Juda, der Gärtner, ging und nahm ihn aus seinem Grab weg, band ein Seil um seine Beine und zog ihn durch alle Märkte von Tiberias. Und sie erklärten über ihn: Dies ist die Strafe Jesu, des Sohnes Panderas, des Verruchten, der sich gegen den großen Gott erhoben hat. Dieser Name des Sohnes Panderas, das erscheint auch mal im Talmud. Und es gibt dann weitere Traditionen, die sagen, dass es ein römischer Soldat war, von dem Maria unehelich schwanger geworden ist. Und er brachte ihn vor Pilatus. Und er rief all seine Schüler, die er irregeführt hatte, diejenigen, die ihm glaubten und diejenigen, die nicht glaubten. Der Statthalter Pilatus erwiderte und sagte zu Juda, dem Gärtner, den du, hier fehlt wieder ein paar, fehlen einige Worte, den du begraben hast in dem bewässerten Garten. Geh jetzt und begrabe ihn an dem Ort, an dem sie die Toten begraben. Juda, der Gärtner, ging und begrub ihn im Wasserkanal. Der Tag, an dem der verruchte Jesus der Nozri hingerichtet wurde, war der 14. des Monats Nisan. Und als Juda, der Gärtner, ihn aus seinem Grab herausnahm und ihn durch die Märkte von Tiberias zog, war der 21. des Monats Nisan. Das sind genau dieselben Daten, die im Buch Zerubbabel gegenüber dem Messias Menachem ben Amiel angegeben werden. Und die Formulierung Jesus der Nozri, das stammt vermutlich von der Stadt Nazareth, um ihm diesen Beinamen zu geben. Und im modernen Hebräisch ist Nozri dann auch die Bezeichnung für Christen geworden, ohne dass es einen negativen Beigeschmack hat, einfach aufgrund der Herkunftsstadt Jesu. Ja, ein ziemlich scharf polemischer Text, wo man auch wohl sieht, dass zu einer Zeit, wo Juden auch teilweise schon Minderheit wurden unter christlicher Herrschaft, sie irgendwelche Ventile gesucht haben, um ihre Polemik gegen christliche Vorstellungen loszuwerden. Diese Behauptung, dass die Juden sagen werden, wenn das Grab Jesu leer ist, dass die Leiche gestohlen worden ist, die findet sich schon bei Matthäus. Er beschreibt ja, dass Pilatus Wachen hat aufstellen lassen, um eben zu verhindern, dass man die Leiche stehlen kann. Also dieses jüdische Argument gegen das leere Grab als Beweis der Auferstehung ist offensichtlich wirklich sehr alt, hat sich eben schon bei Matthäus niedergeschlagen. Ja, also wir haben in diesem Text eben die ganz eindeutige Situierung der Kreuzigung Jesu in Tiberias und eben auch sein Begräbnis und auch das Ziehen seines Leichnams durch die Stadt. Ja, und das gibt es nicht nur in dieser sehr antichristlichen Variante, die Tradition, die ihr Tod mit Tiberias verbindet, beziehungsweise die Himmelfahrt, sondern wir haben auch eine apokryphe christliche Schrift, nämlich die Pilatusakten, die vermutlich aus dem 4. Jahrhundert stammen, die Himmelfahrt Jesu viel eindeutiger noch, als es das Matthäusevangelium tut, in Galiläa und nicht nur in Galiläa, sondern wirklich im Arbeltal lokalisieren. Und da kommen eben auch drei Juden, die nicht Schüler Jesu sind, die aber doch das, was sie gesehen haben, über Jesus in Jerusalem erzählen. Pinchas der Priester, Adas der Lehrer und Angäus der Levit kamen von Galiläa nach Jerusalem und berichteten den Synagogenvorstehern, Priestern und Leviten: Wir sahen Jesus mit seinen Jüngern auf dem Berge sitzen, der Mamilch heißt. Und das ist tatsächlich ein Ort, der auch in der rabbinischen Literatur und in Synagogendichtungen bekannt ist, und der liegt im Arbeltal. Und er befahl seinen Jüngern: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Das ist eigentlich eine Übernahme aus dem Markus-Evangelium. Während nun Jesus noch zu seinen Jüngern sprach, sahen wir, wie er in den Himmel aufgenommen wurde. Und am folgenden Tage hielt der Hohe Rat in der Synagoge eine Sitzung ab. Und man befragte sie: Habt ihr wirklich den Jesus auf dem Berge Mamilch sehen, sitzen sehen, wie er seine 11 Jünger lehrte? Und saht ihr seine Aufnahme in den Himmel? Da antworteten ihnen die Männer und sprachen: So wie wir seine Aufnahme sahen, so haben wir sie auch hier berichtet. Da sprach Annas, der Hohepriester: Trennt sie voneinander, dann wollen wir sehen, ob ihre Berichte übereinstimmen. Das ist eigentlich die jüdische Tradition der Zeugenaussage, dass Zeugen getrennt voneinander vernommen werden. Und sie trennten sie voneinander. Und sie riefen zuerst den Adas und fragten ihn: Wie wurde nach deiner Beobachtung Jesus in den Himmel aufgenommen? Adas antwortete: Während er noch auf dem Berge Mamilch saß und seine Jünger lehrte, sahen wir, wie eine Wolke ihn und seine Jünger überschattete. Und die Wolke führte ihn hinauf zum Himmel. Seine Jünger aber lagen auf ihrem Gesicht am Boden. Dann riefen sie Pinchas, den Priester, und fragten auch ihn: Wie wurde nach deiner Beobachtung Jesus in den Himmel aufgenommen? Und er berichtete in gleicher Weise. Und wiederum befragten sie den Angäus, und er berichtete das Gleiche. Da sprachen die Mitglieder des Hohen Rates: Auf die Aussage von 2 oder 3 Zeugen hin soll jede Sache entschieden werden. Der Lehrer Abutim sagte: Es steht geschrieben in der Tora, Hanoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, denn Gott hatte ihn genommen. Schon in Genesis 5 haben wir die Tradition von jemandem, der in den Himmel entrückt ist. Der Lehrer Jairus sagte: Auch vom Tod des heiligen Mose haben wir gehört und wissen nicht, wie er starb. Denn es steht geschrieben in der Tora des Ewigen: Und es starb Mose, der Diener des Ewigen, im Land Moab nach dem Mund des Ewigen. Und er begrub ihn im Tal, im Land Moab, gegenüber von Bet Peor, und niemand kennt sein Grab bis auf diesen Tag. Da natürlich auch wieder die Parallele zu dem an den See Genezareth verlegten Tod des Mose und die Himmelfahrt Jesu am See Genezareth. Ja, dann noch aus dem langen Artikel von Elchanan Reiner, der alle diese Quellen bringt, die Schlussfolgerung, die er zieht. Kann man aus dem Gesagten wirklich folgern, dass sich in der Umgebung von Tiberias und dem Arbeltal eine gemeinsame historische Erinnerung erhielt oder ein Mythos, der auf lokalen Traditionen basierte, die der Dichotomie Judentum-Christentum vorangingen oder jedenfalls von ihr unabhängig waren? Traditionen, die das Fundament für die Passionsgeschichte bildeten? Und vielleicht ist der Vorgang, der jetzt skizziert wurde, nur Stückwerk einer jüdisch-christlichen Tradition, die in die mittelalterliche Literatur einging. Oder sind diese Bruchstücke von Traditionen nichts anderes als Echos einer polemischen jüdischen Reaktion auf die Erzählung von der Kreuzigung? In diesem Artikel versuchten wir zu beweisen, dass verschiedene mittelalterliche Elemente in der Erzählung von der Kreuzigung, in der Auffassung von der Gestalt des jüdischen Messias und dem Ablauf seines Auftretens ihren Ursprung in einer alten galiläischen Tradition haben. Diese Tradition hat ihre eigene Sprache und Begriffe und ihre Wurzeln reichen möglicherweise bis in das 2. Jahrhundert vor zurück. Sie entwickelt sich zu einem messianischen Mythos, in dem sie lokale Traditionen schafft und verarbeitet und hinterlässt ihre Spuren in beiden Systemen, dem jüdischen und dem christlichen, auch nachdem ihre Gestaltung abgeschlossen war. Das Material, auf das sich dieser Artikel stützt, stammt aus der Art der Literatur, die in der Forschung häufig außerkanonisch genannt wird. Und einiges kann man als volkstümliche Literatur definieren, wenn auch die Grenzen dieser Literatur nicht ausreichend definiert sind. Es handelt sich um Material, das nicht systematisch gesammelt und oft mündlich weitergegeben wurde. Und daher gibt sein Auftreten in einem datierten Text nur über das letztmögliche Datum seines Entstehens Auskunft. Aus dem Gesagten kann man vielleicht folgern, dass die galiläischen Traditionen über Josua bin Nun, Jehoshua ben Jehozadak den Priester, die Priesterabteilung Jeschua und vor allem über Jehoshua ben Perachia und Jesus den Nozri auf einem allgemeinen Bezug auf den Namen Jehoshua in unterschiedlichen Verwandlungen beruhen. Sei es als Name mit magischen Eigenschaften oder als allgemeiner Mythos über einen Erlöser dieses Namens, der eindeutig mit der erwähnten galiläischen Umgebung in Beziehung steht. Es scheint, dass der Bezug zum Namen allem voranging und in der Folge entwickelten sich die individuellen Mythen über die erwähnten historischen Personen. Diese Fragen haben große Bedeutung, nicht nur hinsichtlich der Entwicklung der Jehoshua-Jesus-Tradition in Galiläa. Sie gelten in gleicher Weise auch für die galiläischen Traditionen über Miriam und vielleicht auch für die über Jakob und Josef. Aus den literarischen Zusammenhängen, die hier offengelegt wurden, lässt sich schließen, dass die beiden Traditionen, die christliche und die jüdische, die in der formativen Phase der Gestaltung ihres Mythos nebeneinander existieren, ähnliche oder sogar identische Systeme von Symbolen, Begriffen und Modellen zu den gleichen Zwecken benutzen, in ähnlicher oder identischer Auslegungssprache, und daher führen sie auch gezwungenermaßen einen Dialog miteinander. Die galiläische Kultur ist also eine regionale Kultur mit eigener Sprache, mit deren Hilfe mit demselben Satzbau unterschiedliche Texte geschaffen wurden, die nicht notwendig in Übereinstimmung miteinander stehen. Ja, soweit diese wirklich komplizierte Zusammenstellung der Texte, wo natürlich viel auch an Vermutungen da ist. Ja, sind da Nachfragen, Anmerkungen dazu da? Frau Fricke.
Ich hätte eine Frage ganz zum Anfang dessen, was wir besprochen haben, nämlich das Zerreißen des Vorhangs im Tempel. Gibt es diese Geschichte auch im Judentum oder ist das auf das Christentum, sag ich mal, konzentriert? Beim Tode Jesu wird es ja bei Markus auch beschrieben oder so in dem Moment, wo Jesus starb. Und ja, was bedeutet es? Denn das war ja eigentlich verborgen im Judentum. Und nur die hohen Priester durften einmal im Jahr, glaube ich, oder der höchste Priester das Allerheiligste betreten. Also das finde ich eine ganz wichtige Aussage. Das würde man ja nicht ohne weiteres stehen lassen. Ja, und wie gehen Juden damit um?
Ja, keine Frage, dass das eine ganz wesentliche Aussage ist. Und einerseits kann man das Zerreißen des Tempels, Vorhangs so sehen, dass mit dem Tod Jesu sozusagen allen der Zugang zum Heiligen geöffnet wird, dass es nichts mehr gibt, was verborgen entzogen ist. Man kann es auch interpretieren, dass damit auch der Tempelkult für überflüssig oder für abgeschafft erklärt wird. Und das ist natürlich eine Deutung, die jüdischerseits nicht besonders gerne gesehen wird. Und es gibt in der Tat einen Text im Talmud, der sicher in Verbindung steht oder re reagiert auf diesen Text im Neuen Testament. Denn der Talmud-Text ist ja später, mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, in der Erzählung, die von der Zerstörung des Tempels im Jahre 70 berichtet. Da wird berichtet, dass Titus in den Tempel eingedrungen ist, mit seinem Schwert in den Vorhang hineinstößt und aus dem Vorhang fließt Blut heraus. Und danach dringt Titus dann wirklich in das Allerheiligste ein, lässt eine Torarolle auf den Räucheraltar legen und hat dort Geschlechtsverkehr mit einer Prostituierten. Also sozusagen die Entweihung des Allerheiligsten möglichst drastisch darzustellen. Aber was natürlich für den Vergleichspunkt das Wichtigste ist, das Blut herausfließt in dem Moment, wo Titus das Schwert in den Tempelvorhang stieß. Und da heißt es dann, und er dachte, er habe ihn getötet. Das heißt, der Talmud vermutet es so, als habe er sich selber getötet, aber es ist klar, der Talmud-Text will sagen, er dachte, er hat Gott getötet. Und damit wird eigentlich die ganze Tragik der Tempelzerstörung aus jüdischer Theologie klar. Gott hat nicht verhindert, dass sein Tempel zerstört ist. Gibt es Gott überhaupt noch? Oder wenn es ihn gibt, hat er noch irgendwelche Macht? Sozusagen in dem Moment, eigentlich hat die Frage hat sich auch schon bei der Zerstörung des Tempels durch die Babylonier gestellt, aber das wird jetzt eben nochmal neu aufgegriffen. Ist damit nicht alles zu Ende eigentlich? Und aber dann die Geschichte im Talmud geht weiter, dass dem Titus eine Mücke durch die Nase in den Kopf eindringt und diese Mücke ihn dann jahrelang foltert, weil sie eben in seinem Gehirn sitzt und ihm
Das ist ein Ding.
Schmerzen bereitet und sie wächst auch immer und wird immer größer. Und schließlich merkt er, dass Hammerschläge ihm etwas Erleichterung bringen, bis die Mücke sich daran gewöhnt hat. Und schließlich stirbt er natürlich daran. Und damit, also das letzte Wort ist nicht der Vorhang, aus dem das Blut fließt, sondern zu sagen, selbst diese kleine Mücke hat schließlich den Mann, der geglaubt hat, er kann Gott töten, vernichtet. Das ist mit Sicherheit. Steht die Erzählung aus dem Neuen Testament mit dem Zerreißen des Tempelvorhangs da irgendwo im
Ja,
Hintergrund?
also mit der Mücke im Ohr, die Geschichte habe ich schon mal gelesen. Das soll medizinisch ein ganz quälender Tinnitus sein, der den Tiberius sozusagen wahnsinnig gemacht hat. Das habe ich mal bei einem medizinischen Artikel, die haben geforscht über Tinnitus und die haben das so als Geschichte vorangestellt.
Ja, zumindest wird es im
Und
Talmud als eine sehr unangenehme Weise zu Tode zu kommen beschrieben.
ganz bestimmt, ja, sehr
Umso
quälend.
besser, wenn sich das auch noch medizinisch irgendwo untermauern lässt.
Okay. Ja, vielen
Ja.
Dank. Der Vorhang war doch aber auch rot gefärbt, ne?
Und Purpur war eine der Farben.
Purpur, ne? Mit, ja, danke.
Ja, es gibt auch einen anderen apokryphen christlichen Text, wo von Maria erzählt wird, dass sie eine der Jungfrauen waren, die den Tempelvorhang gewoben haben, was nochmal eine ganz andere Beziehung zum Tempel, eigentlich eher die Weiterführung der Tempeltradition in Form von Maria dann darstellt. Aber das ist nochmal ein eigenes Thema. Anita.
Ja, ich wollte noch sagen, dass mir die Ähnlichkeit auch aufgefallen ist bei Chavesifar, der an dem ich Gefallen gefunden habe. Das Zitat kommt ja dann bei der Taufe Jesu.
Ah, das wäre auch nochmal spannend, der Sache nachzugehen. Ja.
Ist bestimmt kein Zufall.
Nein, jetzt wo du es sagst, klingt es ja.
Ja, es ist ja überhaupt die Frage, ob, also der Name Jesu, also ich sag mal, hier geht es ja im Grunde genommen um diese Namensähnlichkeit. Das ist ja die Theorie, dass das Verbindende im Prinzip ist. Und die Frage ist ja, woher dieser Eigenname kommt, ob das auch, also ein bewusstes Zitat ist, der neue ist, wie auch immer. So. Und also nicht nur, ich sag mal, weil Origenes sich darüber Gedanken gemacht hat, sondern also die stehen ja in dieser biblischen Tradition. Alle haben das ja gekannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist.
Nein,
Wir
sicher
kommen noch
nicht.
nicht.
Und es wird ja auch gesagt, er soll den Namen Jesus bekommen. Also ich glaube, da
Eben.
ist auch klar. Nein, und ich glaube, da halt, ich meine ja auch, wo gesagt wird im Neuen Testament, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Ich meine, da wird auch mit, schon ein Wortspiel mit der Wurzel retten gemacht, also das, die ja
Ja.
im Namen Joshua liegt, dass er der Retter ist.
Ja, spannend.
Ja, also wir sehen spannende Dinge, einigermaßen kompliziert, und weil es eben auch Dinge sind, da muss erstmal jemand drauf kommen, die alle zu zusammen und miteinander in Verbindung zu setzen. Aber man sieht, dass man eine Menge Dinge darauf weiterentwickeln kann. Ja, so viel für heute dann zu diesen Traditionen. Nächstes Mal geht es dann um Elia-Traditionen, die sich auch sehr weit interreligiös, sowohl am Karmel, vor allem am Karmel und auch am Tabor festgemacht haben. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.